Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspieler Alexander Pschill.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Alexander Pschill ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Als TV-Hundehärchen von Kommissar Rex wird er auch über die Grenzen Österreichs zum Publikumsliebling. Nicht die berühmte Wurstsemmel, sondern das sprichwörtliche Handtuch wirft er, als er nach mehr als 10 Jahren zumindest temporär seine Fixanstellung als Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt aufgibt. Niemals aufgegeben hat er die Liebe und Leidenschaft zum Theaterspielen. Deshalb glänzt er in Stücken wie Charlie Chaplins Der große Diktator oder Gut gegen Nordwind. Frischen Wind bringt er als Regisseur und Mitbegründer des Theaters Bronski und Grünberg in große Klassiker der Theaterliteratur, indem er sie zu Komödien verwandelt. Verwandlung kann Alexander Pschill leben. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Das waren ja nette Worte. Ich bin ganz, ich werde gleich rot.
Kein Grund zum Rot werden, aber es geht jetzt auch über die schöne Seite im Leben und du sollst dich ja einfach wohlfühlen bei mir im Gespräch und deshalb möchte ich ganz gern wissen, was ist denn die Frage, die du von Gesprächspartnerinnen und Interviewern schon zu oft gehört hast und die dich eigentlich ziemlich nerven, die ich eher nicht stellen sollte?
Na, ich muss sagen, bis jetzt hatte ich Glück. Also so eine richtig nervige Frage. Naja, schon. Da gibt es schon. Oh ja, es gibt schon nervige Fragen, aber die wiederholen sich nicht. Die sind dann immer überraschend neu, was manchen so einfällt zu fragen.
Was war die Frage, die dich vielleicht so am meisten genervt hat, die ich vielleicht eher nicht stellen sollte?
Naja, das glaube ich, kann gar nicht. Das kann sich kaum wiederholen. Wir haben vor langer Zeit habe ich mal ein Stück gespielt, das hieß Elling. Mhm. Und ich wurde gefragt, ich glaube, das war ein anderes Stück. Das war am selben Tag, glaube ich, hatten wir Premiere wie da war die Hochzeit von Kate und William, heißen die so, die zwei? Ich verwechsel Harry und
Meghan.
Genau, und Kate und, ich glaube, Kate und William haben geheiratet und wir hatten Premiere. Ich glaube, irgendwas mit den Royals auf jeden Fall. Und nach der Premiere waren wir halt also voller Adrenalin und es ist auch super gelaufen, mein Lieblingsstück sogar. Das hieß Run for Your Wife, auch in den Kammerspielen. Mhm. Und sie haben uns aber dann nur über die Royals gefragt danach. Also das ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, vor allem, weil ich mich kaum auskenne. Das war schwierig.
Und vor allem, weil es auch nicht um dich gegangen ist.
Ja, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht wenigstens ums Stück oder ums Theater oder irgendwas. Aber es ging die Fragen dann tatsächlich, was ich persönlich jetzt von dieser Hochzeit halte. Und also nicht, dass ich nichts davon halte, ich wusste nur nicht viel darüber zu sagen.
Okay. Also das kann ich dir versprechen, um die Royals wird es heute nicht gehen.
Ja, schade, jetzt kenne ich mich aus.
Ja. Aber weder um William noch um Harry, du bist der Mann heute in meinem Podcast.
Wow, okay.
Ja. Das kann ich dir versprechen, es wird um dich gehen. Ein bisschen um mich vielleicht, aber vor allem um dich.
Das macht mich jetzt fast eher nervös. Also falls mir das zu viel wird, dann kommen wir doch auf die Royals zurück,
würde ich okay, vorschlagen. Okay, Deal. Ja. Guter Deal. Du bist ein wahnsinnig guter Schauspieler, also der nächste Punkt, wo du vielleicht rot werden könntest. Ich nehme dich als wahnsinnig guten Schauspieler wahr.
Ja, das ist vielleicht, das freut mich sehr, dankeschön.
Was macht denn für dich einen guten Schauspieler aus?
Also ich bin da nicht, zumindest nicht hundertprozentig deiner Meinung, aber vielen Dank für deine Meinung, was mich jetzt betrifft. Mhm. Ich habe, glaube ich, sehr lange gebraucht, selber zu sagen, okay, das kann ich jetzt ganz gut. Und was das für mich persönlich war, und ich glaube, das ist vielleicht, das kann man vielleicht allgemein auch anwenden, dass je früher man nie aufhört, auf andere zu hören, Regisseurinnen, Regisseure, Produzentinnen, Produzenten, und bei sich bleibt und diese Fähigkeit hat, desto besser ist es. Jetzt, wo ich das sage, klingt das wahnsinnig allgemein, ist aber auch allgemein. Es ist vielleicht in allen Sparten so, aber da man ja als Schauspieler, Schauspielerin mit sich arbeitet und das eigene Produkt ist sozusagen, trifft das da vielleicht noch mehr zu. Und je mehr man bei sich bleibt, also den eigenen, was man selber gut findet, was man selber lustig findet, was man selber mag, sozusagen nicht wegnehmen lässt, desto besser. Und ich habe ewig gebraucht, das so zu machen. Und jetzt mache ich das so. Und jetzt bin ich auch mit mir zufrieden. Aber es hat lang gedauert.
Dass du auch in einer Rolle auch ein Stück, natürlich verwandelst du dich und spielst du die Rolle, aber auch ein Stück dich mit reinbringst?
Nein, das meine ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Auch, ja. Mhm. Aber vor allem das, was man selber mag, authent finde. Ich habe irgendwann einmal so den Entschluss gefasst, wenn ich es mir selber anschauen würde, wenn ich mir eine Karte kaufen würde oder nicht weiter zappen würde, dann ist es richtig. Wenn man etwas macht, wo man sich selber denkt, also da würde ich jetzt kein Geld ausgeben dafür, dann liegt man falsch. Und es gibt da so Kolleginnen und Kollegen, die das von Anfang an begriffen haben und die habe ich immer beneidet. Und das sind richtig tolle Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Genau. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das nicht gleich begriffen. Für mich war es lange ein Befolgen, was man mir sagt.
Woran machst du es vielleicht heute fest, dass eine Rolle zu dir passt, dass du sie heute annimmst, das, was eben du heute hast und früher nicht hattest? Wo spürst du, dass diese Rolle zu dir passt und du die annehmen möchtest?
Naja, eben wenn ich mir denke, das könnte etwas werden, was ich mir selber gerne anschauen würde.
Okay.
Ja. Okay. Also wenn das kann natürlich dann schief gehen und man kann sich denken, Gottes Willen, ich hoffe, niemand kauft sich eine Karte dafür, aber zumindest im Ansatz. Mhm. Und früher hätte ich vielleicht schon ein paar Mal gespürt, das ist nicht für mich, das ist nicht meins, das spricht mich nicht an, auch als Zuschauer nicht. Und habe es dann aber trotzdem gemacht, da lag ich dann oft falsch. Natürlich ist das auch ein Luxus. Man muss ja auch von etwas leben und man kann sich natürlich nicht immer aussuchen. Aber wenn es geht, dann sollte man früh damit anfangen.
Und eher aufs Bauchgefühl dann hören.
Genau, ja. Ganz genau.
Ich habe auch ein Zitat gehört, wo du Otto Schenk zitierst, dass jeder Schauspieler auch ein bisschen, jeder gute Schauspieler auch ein bisschen schlecht sein muss.
Ja.
Wie interpretierst du das? Was bedeutet das?
Das ist eben diese keine Angst davor haben, schlecht zu sein, zu scheitern. Auch so das bisschen Schlechte. Das ist natürlich deshalb ein großartiges Zitat. Ich glaube, es ist vom Otto Schenk. Mir hat es der Michael Kreisel, das ist der Regisseur von Gut gegen Nordwind, Der hat's mir weitergegeben, dieses Zitat, und ich habe das geliebt. Und es stimmt, wenn man das überprüft. Also das Perfekte oder das Streben nach dem Perfekten, das wird dann schnell glatt und gefällig und sehr allgemein beim Spielen. Und den Mut zu haben, so das Schlechte zuzulassen, also eben nicht an der Sprache zu feilen oder sowas, sondern eben Fehler zu umarmen und mit denen Spaß zu haben. Also ich liebe zum Beispiel, als Regisseur liebe ich, wenn Kolleginnen auf der Bühne Dinge falsch aussprechen. Ich korrigiere das nicht, weil es mir so einen Spaß macht. Ich finde das, oder falsch aussprechen oder eigen aussprechen oder so. Also ich mag das wahnsinnig gerne. Und da entsteht was ganz Authentisches, Magisches und auch sehr Komödiantisches natürlich. Mhm. Ja.
Das ist ja gerade in eurem Theater, Bronski und Grünberg, genau so, dass da eben sehr viel Comedy drinnen ist, auch sogar Tragödien zu Komödien umgewandelt werden und da wirklich sehr viel Spaß dabei ist. Wenn du jetzt sagst, als Regisseur hast du den Spaß dran und hast du denn als Schauspieler den Mut und den Spaß dran auch, wenn du merkst, du hast was falsch ausgesprochen, du hast, es war für dich nicht perfekt?
Mittlerweile, ja. Ja. Ja, mittlerweile schon.
Also quasi die Fehler zu umarmen, das finde ich eine sehr schöne Formulierung.
Genau, ja.
Was ist es gerade, wenn wir wieder zum Regisseur Alexander Pschill zurückkommen, mit deiner Frau gemeinsam, führst du ja Regie im Theater bei euch? Was ist das Besondere? Was ist der Reiz auch an eurem Theater?
Das ist eine gute Frage. Müsste man eigentlich die Schauspielerinnen fragen, warum sie so gerne zu uns kommen? Sie kommen wirklich gerne zu uns. Das erlaube ich mir jetzt in der Selbstschmeichelei zu sagen. Also sie arbeiten sehr gerne mit uns zusammen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wir sind sehr streng. Oder ich bin ja die Kaya und ich schreiben gemeinsam und wir machen gemeinsam das Konzept und dann trennen sich unsere Wege. Ich mache dann die die Arbeit mit den Schauspielerinnen und den Schauspielern. Und sie kümmert sich um die Ausstattung, den Look, das Bühnenbild, die ganzen haptischen Dinge, die man sieht auf der Bühne auch. Und also ich bin dann bei der Schauspielführung sehr streng und sehr genau. Und es muss sitzen, es muss passen. Und trotzdem, glaube ich, entsteht so eine Freiheit gleichzeitig. Das ist ein bisschen ein Paradox, aber es ist so. Ich erlebe das auch als Schauspieler, dass wenn es sehr genau gearbeitet ist, dann erst kann man sich frei bewegen, finde ich. Mhm. Wenn man zu sehr, wenn es zu unklar ist, was das Grundkonzept ist, dann wird es schwierig. Mhm. Aber ich schweife ab.
Nein, du schweifst überhaupt nicht ab. Es ist sehr spannend. Und es ist eben auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihr für euch gewinnt. Was sagen die denn, was so Spaß macht? Oder ist es nur ein Gefühl oder fragt das ihr ihn auch? Oder kannst du es festmachen an irgendwas?
Naja, ich glaube, vielleicht ist es jetzt wo wir drüber reden, vielleicht ist es das, was ich vorher gemeint habe, dass also gerade in der Komödie, was man gemeinsam komisch findet. Ich glaube, es ist dann doch der Humor, der alle irgendwie so zusammenbringt bei uns, bei der Arbeit, dass man also alle finden es komisch und sie freuen sich immer, wenn die Kaya und ich, also ich tendiere dann vom Sessel zu fallen, wenn ich sehr lachen muss, mhm, bei der Regiearbeit, und das ist, ich glaube, das freut die da oben sehr, da haben sie sehr viel Spaß. Also es gibt einfach viel Spaß am Handwerk und an der Genauigkeit. Und da kommt natürlich noch dazu, dass wir alle mittlerweile sehr gut befreundet sind und einfach eine gute Zeit zusammen haben. Ich glaube, da kommt einiges zusammen.
Und das vom Sesselfallen ist tatsächlich so oder jetzt metaphorisch gemeint?
Nein, das ist tatsächlich so. Und wir haben sehr rutschige Sessel.
Okay. Ja. Und ist es so auch, das habe ich nämlich auch gehört, dass du sagst, ihr gebt euren Schauspielerinnen und Schauspielern auch die Möglichkeit, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und dass das vielleicht auch manchmal den Reiz ausmacht, dass sie nicht nur das spielen, was sie vielleicht sonst, womit sie sonst besetzt werden, sondern dass ihr manchmal so ein bisschen auch sie rauslockt.
Ja, unbedingt. So? Ja. Genau. Also genauso wie in der Tragödie die Komödie liegt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gimmick, diese Idee, sondern es ist ja tatsächlich so, dass da schlummert die Komödie drinnen. Und oft sind es ja auch die Autoren und Autorinnen selbst, die sagen, such doch die Komödie in meiner Tragödie, sozusagen. Mhm. Also manche haben es tatsächlich gesagt, Tschechow zum Beispiel. Und bei manchen wenden wir dieses Tschechow-Prinzip an und es geht fast immer. Es ist immer lustig. Also gewisse Dinge, vielleicht jetzt absolute Tragödien, vielleicht nicht. Aber bei Schuld und Sühne, glaube ich, ist es was sehr, bei Dostojewski ist es sehr einfach, den Spaß drin zu finden. Oder Shakespeare sowieso.
Das heißt aber gerade auch bei Shakespeare zum Beispiel ist oft auch der Tod spielt eine Rolle. Oh ja. Dann sterben es bei
lustig,
euch auch.
Ja. Lustig. Ja, der Tod. Also der wird oft ausgetrickst bei uns. Also dass Leute dann im Endeffekt gar nicht tot sind. Oder jetzt bei Julius Caesar, dass der Caesar wird ermordet, aber er kommt als Geist wieder. Und weil er so ein in sich gefestigter Alpha-Dude ist, ändert er sich als Geist auch nicht. Also es ist völlig wurscht, ob er tot ist oder nicht. Also es ist der Tod wird ausgetrickst. Und das ist auch so ein Prinzip, das sich immer wieder wiederholt bei uns.
Ja. Weil du sagst doch, der Tod ist lustig. Ist das vielleicht auch was, wie du selbst damit umgehst, einen Weg gefunden zu haben, vielleicht auch mit dem Tod selbst umzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ein alter Trick. Natürlich ist muss man natürlich vorsichtig sein, der Tod ist natürlich auch oft, natürlich ist es nicht lustig.
Ja.
Und vor allem, wenn das mit der Weltpolitik zu tun hat und so weiter, ist das natürlich alles entsetzlich. Aber im Privaten ist das schon ein Umgang, ist die Komödie ein Mechanismus, der das vielleicht erträglicher macht.
Mhm. Das heißt, du würdest doch sagen, um jetzt vom Tod wegzukommen, gehört im engeren Sinn nicht zur schönen Seite des Lebens, auch wenn es zum Leben dazugehört natürlich, dass das so ein bisschen auch eine Selbstverwirklichung war, auch euer Projekt, euer Theater, ein Teil mal ganz was anderes zu machen und ganz und natürlich wieder gleichzeitig nicht ganz was anderes, aber trotzdem, du bist der Chef oder ihr seid drei andere Frauen auch noch und du, wie viel Spaß macht das?
Also
der eigene Chef zu sein und zu entscheiden und so auch.
Das ist natürlich ein wie du sagst, eine Erfüllung. Das ist wirklich schön. Und nach langer Zeit des Beobachtens und als Spieler selber, einfach das auszuprobieren, wie die Seite zu wechseln, die Perspektive zu wechseln, das war auch so spannend und so interessant. Also es ist nach wie vor es hat viel mehr mit einem Experiment zu tun, als für mich persönlich, als das Spielen. Das Spielen ist immer, das ist eher was Sportives. Das ist für mich was sehr Handwerkliches, Körperliches oft. Und während das Regieführen jedes Mal ein neues Gedankenexperiment ist. Also so.
Wie reagieren die Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn du sagst, du bist direkt mit ihnen auf der Bühne und erarbeitest auch Stücke? Und bist da auch teilweise recht streng? Wie gehen sie damit um? Nehmen sie es von dir an, von dir auch? Schauen sie vielleicht auch gerade die Jungen auch ein bisschen auf und nehmen was an oder wollen das ganz anders machen?
Also ich gebe keine Methode vor oder wir geben keine Methode vor. Es ist, glaube ich, es liegt daran, dass es halt schon in der Besetzung, dass da eine große Sympathie da ist. Und oft ist es so, mittlerweile ist es so, dass wir ja schon für Leute schreiben. Also dass die Kaya und ich ja schon mit den Stimmen der Spielerinnen und Spieler im Ohr, die wir besonders schätzen, die Monologe schreiben. Und dann geht das schon in so eine Richtung, in eine sehr persönliche Richtung. Und da ist es, glaube ich, sehr schwer, kommen Missverständnisse kaum vor. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist auch ein Luxus. Das ist halt das Schöne an dem eigenen Theater, dass wir das alles so gestalten können, dass man einfach 8 Wochen Spaß hat bei den Proben. Ja.
Mhm. Na, das klingt jetzt wirklich, das gehört sehr zu der einen Seite meines Podcasts. Vielleicht kommen wir aber jetzt auch zur anderen Seite und ich weiß nicht, weil du sagst doch, die Alpha-Dudes, dass Schauspieler auch Alpha-Dudes sind und die du ja besetzt wahrscheinlich auch. Kommt es da nicht schon auch dann zu?
Gerade interessanterweise, ich habe jetzt vom Cäsar, von Julius Cäsar gesprochen, als alten weißen Alpha-Dude, der aber von der Doris Hinninger gespielt wird. Mhm. Also da ist schon mal die Verarschung drinnen. Mhm. Also gerade bei unserem letzten Stück, diese unglaublichen Machos, alle von Frauen gespielt werden. Was uns alles ermöglicht.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Also da war natürlich dem vom Sessel rutschen, da waren keine Grenzen gesetzt. Mhm.
Auch daraus aus der Komfortzone und aus anderen üblichen Rollen, die sie wahrscheinlich spielen, oder?
Ja, also Komfortzone würde ich weiß nicht, weil ich glaube, es war nie unangenehm, sondern eher endlich ist es möglich. Mhm. Weil ich finde, das ändert sich aber jetzt zum Glück, aber bis vor kurzem war es hauptsächlich im Theater sowie auch im Film und Fernsehen oder vor allem Fernsehen in Österreich ist es ein unglaubliches Schubladendenken. Und die Leute werden als etwas gesehen, als etwas besetzt und das soll auch bitte so bleiben, was völlig absurd ist, weil das ja nicht der Beruf ist. Der Beruf ist ja Verwandlung. Mhm. Und anders als jetzt zum Beispiel in England, wo die Verwandlung an erster Stelle steht, ist bei uns immer sehr gewünscht, dass die Publikumslieblinge, ein Wort, das du vorher verwendet hast, auch schön brav so bleiben, wie sie sind oder wie man sie kennt. Und also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich für ein Casting beim ORF, dass manche Redakteurinnen das nicht wollten, also mich nicht wollten für diese Rolle, weil ich ja ein Kommissar bin und das ist was Ernstes und das wäre Komödie gewesen. Dann habe ich das doch irgendwie gekriegt, dann diese Komödie gemacht und beim nächsten Mal hat es geheißen, na, der kann ja nur Komödie, der kann ja nichts Ernstes. Das ist vollkommen falsch verstanden, also den Beruf völlig falsch verstanden. Die Idee ist doch, dass man sich verwandelt. Und das ist nicht groß geschrieben bei uns in Österreich. Okay. Und das ändert sich. Und ich glaube, wenn Leute die Chance bekommen, was ganz anderes zu machen, das ist nicht unbedingt raus aus der Komfortzone, sondern vielleicht eher rein in die, endlich mal rein in den Beruf, in den Luxus dieses Berufes.
Mhm. Okay, ich habe nämlich jetzt die Komfortzone auch gar nicht negativ, du hast das offensichtlich negativ auch verstanden, weil ich hätte gerade, das ist ja total bereichernd, raus aus der Komfortzone zu dürfen. Also es bedarf manchmal ein bisschen einer Überwindung, insofern wahrscheinlich.
Ja, das kann sein, durchaus. Ja. Aber in unserem Fall passiert das immer mit großer Lust. Also dieses Verlassen des Üblichen oder ja. aus der Schublade rauszuspringen, mhm. das ist, aber das ist vielleicht, du meinst was anderes und da hast du auch völlig recht. Natürlich muss man sowieso immer die an die Grenzen gehen, an die Grenzen der Komfortzone gehen,
das übliche Terrain zu verlassen, ja. Das übliche, das, was wir kennen, ist letztendlich insofern halt Komfortzone, wie ich es jetzt gerade definiere, mhm. weil ich es halt kenne und weil ich mich bewege, weil ich darin vertraut bewege. Und sobald ich eben drüber gehe und was anderes mal mache, verlasse ich automatisch die Komfortzone, so wie es gemeint. Kann aber eben total bereichernd sein oder ist in den allermeisten Fällen eigentlich bereichernd. Und wenn man scheitert, dann gewinnt man zumindest eine Erfahrung dazu.
Ja, genau. Ja. Nein, absolut, du hast völlig recht, ja, genau.
Ja, genau. Was ich jetzt zuerst mit dem Alpha-Dude, und ich möchte euch nicht mit dem Cäsar vergleichen, natürlich den Vergleich wollte ich nicht herstellen, aber Alpha-Dude hat mir trotzdem sehr gut gefallen, das Wort, weil gerade Menschen, die im Rampenlicht stehen, wie Schauspielerinnen, Schauspieler, auch Moderatoren, ja, sind die automatisch für dich auch ein bisschen Alpha-Dudes und Rampensäue oder so, oder nicht? Oder bist das du?
Also ich habe das auf jeden Fall gelernt und lerne das jetzt wieder, oder ich versuche das jetzt zu reflektieren und loszuwerden. Als Dude, als privilegierter Dude in meinem Alter, ich glaube, das sind wir alle, also wir alle der Welt schuldig, dass wir das jetzt reflektieren und unser Privileg abgeben und neu die Dinge neu sehen. Und das finde ich gerade für mich jetzt als, für mich persönlich in unserem Theater als das ist mein persönlicher Auftrag, das zu brechen, das zu beobachten, das zu analysieren, was bisher war. Aber ich wurde sicher als so einer erzogen, gesellschaftlich und auch in meinem direkten Umfeld. Aber ich glaube, das geht auch anders. Ich glaube, man kann dieses Dudige auch ablegen und definitiv hinterfragen.
Ist es so, auch da vielleicht reden wir wirklich aneinander vorbei. So wie wir zuerst im Spaß schon gesagt haben, off-air, dass wir nicht am Mikrofon vorbeireden dürfen. Weil ich auch als Schauspielerin oder auch Moderatorin, denke ich mir halt, ist es so, das Rampenlicht ist schon schön, so ein bisschen auch im Rampenlicht zu stehen. Jetzt weißt du, was ich meine. Und gar nicht so, also einfach so dieses ein bisschen schon bewundert werden wollen. Und das ist schon ein bisschen schön, wenn man bewundert wird, oder?
Na, absolut. Gut? Also das ist und genauso grausam und schrecklich und entsetzlich ist es, wenn man es nicht wird. Genau. Also das ist sicher ein Motor, meine Erfahrung sagt mir, dass wir das alle teilen, alle Spielerinnen und Spieler miteinander, dieses große Bedürfnis nach Anerkennung. Und dass das irgendwo herkommt natürlich, ganz, ganz früher, bei den meisten von uns und dass es ein Kompensieren ist, auch auf der Bühne stehen und jetzt schaut sie mich bitte alle an. Das geht so lang gut, bis einem die Leute sagen, wir wollen dich aber jetzt nicht sehen. Und das müssen die meisten von uns auch mal erleben und das ist natürlich dann eine irrsinnige Ohrfeige. Und das geht dann immer so hin und her. Da muss man auch versuchen, sich so bald wie möglich davon zu befreien, um wirklich frei arbeiten zu können, dass einen die negative Kritik so fertig macht, also wirklich schlaflose Nächte, Wut- und Hassanfälle. Und auf der anderen Seite, dass man die Bewunderung so dringend braucht. Also ich kenne da ganz, ganz, ganz berühmte, bewundernswerte Kollegen, aber ich denke jetzt tatsächlich an Schauspieler, männlich, im hohen Alter, die das nie abgelegt haben. Also die tatsächlich Angst haben, nach allen ihren Erfolgen diesmal aber zu scheitern und diesmal nicht gemocht zu werden. Und wenn der Applaus nicht so lang ist wie beim letzten Mal, dann sind die richtig deprimiert und aus dieser Erfahrung, das zu beobachten bei den älteren Kollegen, das war schon ein Weckruf, wo ich mir dachte, das möchte ich auf keinen Fall, ich möchte mich davon befreien. Bin ich aber noch nicht. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis es einem wirklich egal ist. Und da möchte ich wieder an diese glücklichen Kollegen und Kolleginnen erinnern, die es schon ganz früh geschafft haben, eben wirklich bei sich zu sein. Es ist mir ganz egal, wie die Leute reagieren. Das ist ganz, ganz selten und das sind die ganz, ganz großen. Ich kenne sie noch nicht so gut, aber jetzt eine Kollegin am Bonski und Grünberg Theater, da ist jetzt bald Premiere. Das machen nicht wir, das ist eine andere Regie. Mhm. Aber wir haben natürlich jetzt schon die Proben beobachtet und ich bin ganz hin und weg. Und da ist vor allem eine Kollegin dabei, das ist so, das kommt alles so aus ihr heraus. Also ich habe wirklich das Gefühl, die merkt gar nicht, dass da Leute zuschauen. Das ist so authent und gleichzeitig so wahnsinnig komisch und großartig. Und ich glaube, die war schon immer so. Die hat das schon in jungen Jahren verstanden oder intuitiv einfach gemacht, dass sie komplett bei sich bleibt. Ich behaupte jetzt, natürlich kann ich mir vorstellen, dass sie sich, ich würde gerne mal mit ihr drüber reden. Mhm. Das ist gut, dass
Find
du das
anregst.
Finde
ich sehr spannend, ja. Mhm.
Also ich würde gerne von ihr wissen, ob das nur so rüberkommt oder ob es tatsächlich so ist. Also ich kann mir vorstellen, und ich sage dir dann, wie das Gespräch ausgegangen ist, ich kann mir vorstellen, dass ihr das wurscht ist. Dass sie sagt, ich weiß, ist mir egal, wie viele Leute da unten sitzen und ob sie mich mögen oder nicht. Hauptsache, ich darf das machen, was ich jetzt hier mache. Mhm. Und das, da war ich weit entfernt davon.
Vielleicht kann sie dann allen, die das nicht kennen, auch ein Geheimnis verraten, wie sie das schafft.
Ja.
Weil das ist tatsächlich großartig,
ja.
wenn's so ist. Weil das, was du halt erzählst, ist, glaube ich, viel weiter verbreitet einfach, dass wir sowohl von beiden abhängig, also abhängig natürlich vom Lob, aber ich frage mich schon manchmal, warum wir uns so von der Anerkennung, vom Lob anderer, unter Anführungszeichen vielleicht abhängig machen, weil es letztendlich macht ja deinen Wert, schmälert es deinen Wert ja nicht, ob die jetzt weniger klatschen oder nicht. Und trotzdem ein bisschen beeinflusst es dann aber das Wohlbefinden schon.
Mhm.
Also, weißt du, was ich meine? So dieses,
ja.
Ich wäre manchmal gerne viel unabhängiger von Feedback und von positiver wie negativer Kritik, weil auch das Lob ist manchmal, also total schön in dem Moment,
ja.
Aber auch das macht uns eben halt nicht noch wertvoller. Weißt du, was ich meine gerade?
Ja, absolut. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber ich kenne die Antwort auch nicht drauf. Also ich glaube, dass man sich dessen bewusst ist, ist schon mal, wie immer, ist schon mal der erste Schritt und so fängt es an und ein bisschen habe ich mich davon befreit. Und das Absurde ist ja, das ist der Trick dabei, je wurschter es einem wird, desto besser wird man und desto mehr kommt es.
Genau.
Also das heißt, man ist dann endlich erfolgreich und dann ist es einem egal oder was? Also es ist böse eigentlich.
Ja. Aber das ist so das Typische, wenn man am Grashalm ziehen will und irgendwas mit muss und immer irgendwie glänzen will, gelingt es nicht, dass wenn man einfach bei sich ist. Und ja, finde ich sehr spannend und immer wieder schön, dass ich damit nicht allein auf der Welt bin. Danke dir.
Ja, es ist aber auf der, ich meine, das merke ich ja sofort bei dir, es ist aber auch unglaublich menschlich und sympathisch.
Ja.
Und das gemeinsam zu haben, verbindet ja auch. Und ich glaube, bei uns beiden trifft zu, also bei mir jetzt zumindest endlich, bei dir vielleicht schon früher, wie ich es bei dir abschätze, dass man das schon sehr früh erkennt. Also ich glaube, je früher man weiß, es gibt da eine gewisse Abhängigkeit, es gibt einen Genuss, aber es gibt auch diese Verletzlichkeit, je früher man das checkt, desto früher kann man es auch zumindest abmildern und ein bisschen auf Distanz halten.
Auch. Weil du auch die Verletzlichkeit ansprichst, wie gerne zeigst du dich da eigentlich auch verletzlich? Oder wie definierst du verletzlich sein?
Das ist auch so wahnsinnig schwierig auszutarieren, wo darf man und wo darf man nicht. Das ist leider eine sehr gesellschaftliche Frage. Es gab eine Phase, da war ich sehr verletzlich, das war so kurz nach einer Riesentrennung und zu dem Zeitpunkt war ich so der Meinung, alles muss raus, alle müssen alles sehen. Ich bin Schauspieler, alle müssen alles sehen. Und das ist ordentlich nach hinten losgegangen. Man muss schon sehr vorsichtig sein, wem man was zeigt.
Ist das gegen dich verwendet worden? Also inwiefern ist das nach hinten losgegangen?
Naja, gegen mich verwendet ist vielleicht ein zu drastischer Begriff. Also eher Naja, man stoßt die Leute damit vor den Kopf. Das ist ja auch, das will man ja auch nicht. Umgekehrt habe ich das auch schon erlebt. Also, wo man dann vielleicht gemeinerweise sagt, too much information. Also, das ist ja, der kommt ja nicht von irgendwo her, dieser Spruch. Es hat alles seinen Platz. Natürlich ist es gut, es ist sehr gesund und sehr, sehr wichtig, einen Ort zu haben, wo man es wirklich rauslassen kann. Also, wo man sich zeigt und dass da jemand da ist, der oder die das auffängt oder akzeptiert oder zulässt. Und deswegen ist es auch, und wenn man das im privaten Umfeld nicht hat, dann soll man die Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen. Also das ist jetzt, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen politisch, aber das soll auf jeden Fall kein Tabuthema mehr sein, dass man sich therapeutisch Hilfe holt, das soll leistbar sein, wenn nicht überhaupt umsonst sein, das wäre sehr, sehr wichtig. Also warum es da immer noch Blockaden gibt, ist
für mich auch unerklärlich.
Ja, und dann wundern sich die Leute, dass das Kapitol gestürmt wird.
Kommen wir wieder ein bisschen von der Politik weg. Ich weiß total, was du meinst. Und ich wollte da noch anknüpfen, wo du gesagt hast, dass es auch too much information und gesellschaftlich einfach auch. Manchmal frage ich mich aber auch, wir fragen den anderen, wie geht's dir? Und können, und ich nehme mich auch nicht aus, manchmal ist es einfach auch so eine Schnelllebigkeit und ich will einfach nur hören, gut, danke, tschüss. Ja? Aber wenn wir alle vielleicht ein bisschen öfter sagen würden, wie es uns wirklich geht, müssen ja deshalb jetzt nicht in Tränen ausbrechen, aber trotzdem jetzt sagen, weiß ich nicht, Gefühlsauf und Ab, was auch immer, so in kurzen Worten trotzdem einfach sagen, wie es mir gerade wirklich geht. Damit, wenn wir es öfter tun würden, wäre es gesellschaftsfähiger, weil es eben nicht gesellschaftsfähig ist. Wir fragen oft so wie in Amerika einfach nur, hey, wie geht's da? Ja, gut, danke, tschüss. Und das ist einfach so oberflächlich. Und was bringt mir diese Information? Ja? Deshalb muss es ja nicht heulend sein und too much information. Aber der Mittelweg war da, wie geht's dir damit?
Ja, finde ich auch. Ich meine, man kann damit anfangen, dass man das einfach gar nicht mehr, es genügt ja sehr was. Hallo.
Und gar nicht nachfragen, wenn ich keine Zeit habe.
Da kommt man nicht in die Situation. Ja, genau. Aber ich erlebe immer öfter, und das vielleicht ist das, und ich finde das auch ganz erfrischend, dass man jetzt natürlich dann auch nicht, dass man zumindest die Antwort geben kann oder oft auch bekommt, ja, geht so. Ja, geht so. Ich habe gerade meinen Kleinen in den Kindergarten gebracht und ich frage eine Mama, wie geht's? Und sie, ein ziemlicher Trott. Obwohl das Wetter so schön ist, ist es gerade schwer. Und ich weiß genau, was sie meint. Sie hat 3 Kids, wir haben 2. Zwei ist schon eine ziemliche, ziemliche Aufgabe. Sie hat 3. Ich weiß, was sie meint. Und mehr musste es auch gar nicht sein. Aber es war so ein etwas ein bisschen deeper als das übliche, ja, mir geht's wunderbar und das war's dann. Was vielleicht auch eine Abwehr ist. Also man kann ja dann auch sagen, mir geht's gut, damit, weil man einfach jetzt keine Lust hat, dieser Person jetzt wirklich zu erzählen, wie es einem geht. Ja.
Das ist ja total legitim. Aber das finde ich auch, gerade wenn du das jetzt genau dieses Beispiel so erzählst, es zeigt ja auch das, ja, Kinder, so schön sie sind und das Beste und Schönste, was im Leben passieren kann, aber auch anstrengend dann manchmal oder so. Ja. Und wenn du dann siehst von jemand anderem, dem oder der geht es genauso, hilft allein das schon.
Das ist ein kleiner Moment der Solidarität. Genau, ist doch schön.
Ja. Genau. Kommen wir auch nochmal zum Schauspielen zurück auch und die Scham vielleicht auch, wenn man auch da, wenn du eben nicht perfekt bist und wenn da, gab es da vielleicht auch Momente auf der Bühne, die dir peinlich sind oder waren und wie gehst du dann damit um?
Nein, also Momente, konkrete Momente nicht, aber peinlich, weil man am falschen Ort ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir so weit gehen, dass ich jetzt bestimmte Produkte nenne oder bestimmte Serien oder bestimmte Rollen, weil ich niemanden anderen ja jetzt irgendwie vor den Kopf stoßen möchte. Aber es gab ganz viele. Also vor allem in dieser Phase, von der ich vorher gesprochen habe, bevor mir klar wurde, nein, man soll nicht alles annehmen. Man soll die Jobs annehmen, wo man spürt, dass da gehöre ich hin. Und wenn man diese Frage noch nicht beantwortet hat, wo gehöre ich eigentlich hin? Und wenn die Hauptmotivation ist, dass man gefällt, dann ist man oft am falschen Ort. Und das spürt man dann so komisch. Das spürt das Publikum unten oder vor dem Bildschirm und auch man selber. Und dann fühlt sich das Ganze peinlich an. Alles, was man macht, ist dann wrong. Mhm. Und und umgekehrt wieder in einer Rolle, wo zum Beispiel jetzt auf der Bühne vor kurzem hab ich Konfetti eingeatmet, versehentlich. Das macht man selten freiwillig. Und das war ein wunderschöner Moment. Also, dass ich dann in der Rolle sagen konnte, ich habe Konfetti eingeatmet. das war ein großes Geschenk. Also da war ein Missgeschick natürlich eine wunderbare Gelegenheit. Also die konkreten Momente können, wenn man am richtigen Ort ist, oder wenn man das Gefühl hat zumindest, am richtigen Ort zu sein, mit seinem Schaffen, dann können solche Fauxpas natürlich Gold wert sein. Ja.
Und erinnerst du dich aber auch an Momente, die halt, wenn so, gerade weil du das Theater spielen und das Live so liebst, die dann, waren noch nichts dabei, was dir peinlich war dann im Nachhinein? Oder wo du dann sagst, das heißt, oder von früher vielleicht.
Wie gesagt, also wenn schrecklich peinlich, wenn alles nicht gestimmt hat. Okay, und das ist dann auch nicht lustig. Aber natürlich, also wenn du, ich habe schon so Geschichten, also mir ist die Hose geplatzt. Bei Gut gegen Nordin oder bei Alle sieben Wellen. Die Fortsetzung. Die haben wir ja auch gespielt. Mhm. Und da wir hatten, wenn du dich erinnern kannst, waren die Szenen wurden immer durch so einen ganz kurzen Black getrennt voneinander. Mhm. Es gab nur so einen ganz kurzen Black. Licht aus und Licht wieder an. 2 Sekunden vielleicht. Und ich habe, wenn wir haben das ja wirklich oft gespielt, oder wir spielen ja in den Kammerspielen die Stücke sehr, sehr oft. Und man muss sich halt auch währenddessen fit halten. Und ich habe immer diese 2 Sekunden genutzt für eine Mini, im Dunkeln, nicht für das Publikum sichtbar, für eine Mini-Körperübung. Und habe da immer so eine Kniebeuge gemacht, zum Beispiel. Die habe ich da auch gemacht, ein bisschen zu schnell. Das war auch nach Weihnachten. Ich hatte sicher 2 Kilo mehr als sonst. Und dann ist mir die Hose geplatzt. Und das ist ja auch ein Stück, wo es keine Abgänge gibt und keine Pausen. Also man muss auf der Bühne bleiben. Und,
2-Personen-Stück auch. Wo,
genau, 2-Personen-Stück und beide Figuren gleichzeitig auf der Bühne. Und ich habe dann den Rest des Abends, also so wie eine Krabbe, nur horizontal gespielt. Also ich konnte nicht in die Tiefe gehen und mich schon gar nicht umdrehen, weil hinten meine Hose offen war. Das ist mir gelungen, das hat das Publikum nicht gesehen. Das war natürlich eine absurd bescheuerte Vorstellung, weil ich halt immer nur zweidimensional hin und her gelaufen bin. Und der einzige Vorteil an dem Ganzen ist, die Ruth Brauer ist die größte Lachwurzen der Welt. Also wenn auch nur irgendwas passiert auf der Bühne.
Meine Spielpartnerin,
ja. Genau, die Emmy gespielt hat. Die lacht wegen allem. Also wenn irgendwas schief geht, ist einmal 5 Minuten Pause, weil sie abbricht vor Lachen. Der Vorteil bei dem Stück war, dass wir eine Trennwand zwischen uns hatten und wir uns nie gesehen haben. Deswegen ist das nie passiert mit der Ruth. Und ich habe es erst dann erkannt, wie wir dann zum ersten Mal ein Stück gespielt haben, wo es keine Trennwand gab. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn mit der, das ist ja herrlich. Man braucht nur irgendeinen kleinen Fehler machen und das Stück ist einmal 10 Minuten vorbei, weil man warten muss, bis die Ruth aufgehört hat zu lachen. Und das war bei der geplatzten Hose nicht der Fall, weil wir ja getrennt waren. Mhm.
Aber das wäre da schon peinlich gewesen, wenn es wer gesehen hätte. Also so geht es dann nicht, dass das dann überspielt.
Ich habe das dann nachher überprüft, die in den Logen haben es gesehen.
Ach so.
Ja.
Wir sind ja jetzt mittlerweile schon eine Zeit auch in der anderen Seite, wo nicht immer alles so glänzt. Und da, du hast zuerst erzählt, dass du mit deiner Frau, eben du arbeitest mit deiner Frau und da ist auch sehr viel harmonisch und ein Wechsel, also ein guter Austausch. Aber gibt es da auch Konfliktpotenzial oder wo gibt es da so vielleicht ein Thema, wo ihr immer anderer Meinung seid und wie geht ihr dann damit um? Weil das stelle ich mir gerade schwer vor, wenn du eben privat und beruflich auch dich jeden Tag siehst und ganz viel miteinander arbeitest auch.
Ja, klar, gibt es da Streit. Wir haben immer sehr selbstkritische Phase, wo wir schreiben gemeinsam. Das funktioniert so, dass sie beginnt meistens und schreibt eine Szene und ich mache dann die Regiefassung von dieser Szene. Das heißt, ich mache dann die zweite Version davon. Und das reichen wir so hin und her. Also im Endeffekt ist es dann meistens so, dass die Stücke so 50-50 ist der Text aufgeteilt von mir und von ihr. Und meistens finden wir den Text vom anderen viel, viel, viel besser und sind dann beleidigt und geknickt und gekränkt und sagen, du schreibst fantastisch, wieso lässt du mich überhaupt dein Werk da beschmutzen mit meinen bescheuerten, mit meinen Klosprüchen, die ich da reinschreibe. Und da gibt es dann so ein Hin und Her, wo wir, wo wir dann richtig zu streiten anfangen, wer eigentlich schreiben sollte. Ja, also das kommt schon vor bei uns.
Okay, aber das ist dann eher, weil man den anderen so gut findet und mich sich selbst runter macht. Machst du dich öfter selbst auch irgendwie eher kleiner oder runter?
Nein, mache ich. Und sie auch. Ja, das ist eine Tendenz, die wir irgendwie beide haben und beide dran arbeiten, das zu reparieren. Und
Weil das ist ja dieses, oder wie weit geht das dann auch, dieses selbst kleiner machen, ist das auch schon selbst geißeln dann eher oder hat das schon eine gewisse Grenze, die es nicht unterschreitet dann?
Naja, wir neigen zum Drama beide und das kann dann schon ziemlich intensiv werden. Also es ist dann, natürlich ist da auch ein Lustgewinn, natürlich haben wir da auch irgendwo eine Freude an diesem Extrem. Und man wird auch gern aufgebaut vom anderen. Vielleicht ist es das auch. Also eine komische Symbiose ist das. Aber das ist, damit hören wir jetzt auf. Das ist eher hinderlich.
Okay, also wenn du jetzt nach Hause kommst, sagst du gleich, damit hören wir auf.
Damit hören wir auf. Ja. Okay.
So. Ja. Ihr habt euch ja in der Josefstadt kennengelernt, also bei der Arbeit. Hast du jemals gedacht, na, niemals mit einer Kollegin, niemals fange ich mal was an?
Naja, das war ja nicht das erste Mal. Also ich war nicht immer mit Kolleginnen zusammen, aber oft. Also so lernt man sich halt kennen, klar. Und die Kaya ist ja insofern keine Schauspielerin. Also zumindest hat sie das nicht studiert. Sie ist ja Bühnenbildnerin. Und das ist toll, weil wir sind einander jetzt nicht, es gibt kein Konkurrenzdenken, wie das oft ist bei Schauspielerpaaren. Das ist schon ein Thema oft, also beobachte ich. Das gibt es nicht, aber und trotzdem sind wir in derselben Welt. So, jetzt mache ich wieder alles positiv. Aber nein, das ist es aber nicht. Also es gibt definitiv Konflikte. Ich glaube auch, interessant ist jetzt, hat die Kaya seit langem wieder zum ersten Mal selbst gespielt in unserer letzten Produktion. Und das war auf der einen Seite das Ende eines Konflikts, weil die Kaya, glaube ich, es zieht sie auf die Bühne. Sie wollte auch mal wieder spielen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch tough, im eigenen Stück zu spielen. Aber das Irre ist, es ist voll aufgegangen. Sie hat einen riesen Erfolg, was uns beide wahnsinnig freut. Und sie erlebt das Spielen auf der Bühne jetzt als etwas sehr, sehr Schönes. Und sie räumt doch total ab. Also sie ist sehr erfolgreich als Spielerin. Aber Konflikte, ganz viele, ganz die ganze Zeit. Also wir streiten sehr viel, weil wir ja am selben Ding arbeiten. Aber im Endeffekt geht es sich aus.
Also unterm Strich muss halt dann passen. Ja. Aber die Konflikte sind ja auch befruchtend manchmal. Also du sagst Konflikte und ich habe in meiner Anmoderation auch erwähnt, dass du nicht nur beim Rex die Wurstsemmel geschmissen habe, wo wir im Vorgespräch auch nicht ganz sicher waren, wie oft du noch die Wurstsemmel dem Rex ins Maul geschossen hast. aber das Handtuch hast du auf jeden Fall geschmissen bei einer Anstellung in der Josefstadt. Wahrscheinlich der Traum vieler, vieler, vieler Schauspieler in Österreich, Schauspielerinnen. Warum hast du das gemacht? Was ist da dahinter?
Ich habe, nach sehr langer Zeit wollte ich einfach mehr Regie machen, mehr ausprobieren, die andere Seite kennenlernen. Und das geht mit einer fixen Anstellung an einem Haus wie der Josefstadt Kammerspiele, ist das sehr, sehr schwierig. Das ist schon ein Fulltime-Job. Und eine Zeit lang habe ich das gemacht, eine Zeit lang ging das auch ganz gut. Und dann hat sich unsere Familie vergrößert, wir sind jetzt zu viert und da war es dann fast nicht möglich. Also da musste eine Entscheidung her, da musste ich mich entscheiden, entweder ein eigenes Theater mitführen und Regie machen, auch woanders Regie machen oder fix an der Josefstadt spielen. Und das Neue hat mich da mehr interessiert. Und da kam es auch, das glaube ich, kann man ganz offen sagen, da kam es auch zu einem Krach zwischen mir und meinem Chef an der Josefstadt. Und wenn ich sage Krach, dann meine ich das eigentlich als Kompliment, weil der Intendant der Josefstadt einer ist, mit dem man auch streiten kann. Ja, Herbert Föttinger, mit dem man auch streiten kann. Und das rechne ich ihm hoch an. Also das ist jetzt kein unnahbarer Intendant, der da oben in seinen Sphären sein Büro hat und man gar nicht hin kann, sondern den kann man eigentlich jederzeit, da kann man jederzeit anklopfen und sagen, bist du wahnsinnig? Und dann entsteht da meistens ein sehr interessantes, sehr emotionales Gespräch über Theater und die Welt und alles, das ich sehr liebe. Und so konnte man sich auch gut mit ihm krachen. Und das war super, weil ich habe dann, also im Endeffekt habe ich dann die Tür zugeknallt und gesagt, so, dann gehe ich. Ja. Und
er wollte, dass du bleibst, oder?
Naja, also, ja, auf der einen Seite, und er wollte aber auch nicht, dass entweder du bist ein Josefstädter, er ist da sehr, 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 wie soll man sagen, wie so ein Piraten-Captain. Er sagt, also du entweder gehörst zu dieser Mannschaft oder zu der anderen Mannschaft. Also das ist, auch das meine ich jetzt nicht nur negativ. Ja. Also er hat so sehr emotionale und sehr ein Mannschaftsdenken, ja, das eben auch oft sehr sympathisch ist. In dem Fall war es ein Konflikt und beides ging seiner Meinung nach nicht. Für mich war es ja auch ein Zeitpunkt, wo ich hätte, also wenn dann viel, viel weniger spielen wollen an der Josefstadt, um die anderen Sachen zu ermöglichen. Und Fazit war, dass ich sage, nein, also das, dann schmeiße ich, wie du sagst, das Handtuch. Mhm. Und, ich glaube, es ist auch wirklich was geflogen, vielleicht eine Wurststemmel war es nicht, aber ein Aschenbecher, ich weiß. Und, und ich bin gegangen. Und so wie unsere Beziehung halt ist, haben wir uns dann sehr bald wieder verstanden und haben uns auch mal in einem Kaffeehaus getroffen. Und dann war klar, dass das nicht das Ende ist und dass wir weitermachen. Und das ist, glaube ich, für beide ganz gut ausgegangen. Mhm.
Das heißt, du bist jetzt einfach nicht fix angestellt, aber immer wieder als Gast, ja, genau, auch Schauspieler an der Josefstadt.
Genau, und das ermöglicht mir natürlich, genau, jetzt auch Regie weiterhin zu machen.
Mhm. Bist du, weil du sagst, da ist was geflogen, bist du impulsiv?
Naja, wir stecken, also in dem Fall steckt man sich an. Also wir, ja, schon. Nein, es ist nichts geflogen. Die Tür ins Schloss. Ja.
Ja.
Mehr nicht.
Türen knallen, das,
ja,
ist so,
genau.
Das, ich finde das auch manchmal so als Ventil ganz gut. Mhm. Also ja, schon ein bisschen respektlos, wenn man die Tür so hinter sich zuknallt, aber ja, auch ein bisschen ein Ventil.
Man muss halt wissen, vor wem man die Tür zuknallt, dass man da jetzt niemanden, dass das jetzt nicht wirklich ein aggressiver Akt ist,
ja,
sondern ein, ja.
Ja, aber vor dem Chef ist okay so.
Ja, da, herrliches Gefühl.
Okay. Ja, also ich danke dir fürs Gespräch.
Oh, danke,
wir
kommen,
wir
schade,
sind
das
jetzt,
war schon. Ja.
Ja, ja, wir könnten noch lang weiterreden, das ist aber noch nicht ganz zu Ende, weil wir kommen nämlich noch zum Kaugummi-Automaten.
Ah ja.
Der steht ja auch noch vor uns. Und was auch im Gespräch mit dir einfach rauskommt, ist, dass dich sich gar nicht so leicht trennen lässt. Also ich weiß gar nicht, wie schwer oder leicht jetzt der Regisseurin fallen wird, da irgendwo den Punkt zu finden, wo man den Übergang in die zweite Seite schaffen. Aber es ist auch ein bisschen wurscht, weil es zeigt nur immer wieder, dass das ganze Leben und alles irgendwie so ein Für und Wider hat. Und
perfekt.
Genau.
Super.
Und auch der Kaugummiautomat, der jetzt vor uns steht, hat zwei Seiten. Und ich werde jetzt das Handy wieder zücken, weil ich dich filmen werde, um dann ein Video zu posten, wie du den Kaugummiautomaten, wie du den Zettel rausdrehst und den Kaugummi vor allem auch rausdrehst.
Okay.
Und dann knatschend die Fragen beantwortest.
Die Fragen und ich ziehe aber auch Kaugummis raus, oder nicht?
Genau, die Sache mit dem Kaugummiautomaten ist so. Du wählst jetzt aus, an welcher Seite drehst du zuerst?
Mhm.
Zuerst die Zetteln oder zuerst den Kaugummi?
Zuerst die Zetteln.
Zuerst die Zetteln.
Also die Vorstellung an den Kaugummi jetzt, also so einen Zuckerkaugummi, fällt mir sehr schwer. Aber deswegen drehe ich jetzt erstmal, bin neugierig, was da drin steht.
Okay.
Darf ich?
Ja.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Okay. Ja.
Grüner Zettel.
Aufmachen?
Ja, du drehst aber bitte auch trotzdem an Seiten, wenn du jetzt gerade.
Also mit Münze? Auf,
genau.
So. Ah ja, weiß. Interessant.
Weiß. Wenn du jetzt keinen süßen, big süßen Kaugummi gerade essen willst, dann mach das ich und knatsch ich halt rein, wie du willst.
Cool. Naja, also, wenn du es machst, mache ich es auch.
Okay, dann machen wir es
gemeinsam.
Beide. Ja, drehst du nochmal einen Kaugummi raus an den Seiten für mich, bitte?
Welche Farbe?
Rosa wäre nett.
Okay, I try.
Ja. Ein bisschen Druck hast jetzt. Das war halt schon nett, wenn es rosa wäre.
Achso. Ja.
Und?
Fast. Schau mal, passt zu deiner Jacke.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Orange.
Okay. Was man alles machen muss hier. Ja. So, bitteschön.
Dankeschön.
Ich auch.
Du auch?
Mhm.
Oh je, ist sehr grausig.
Riesig vor allem.
Ja.
Was machen wir jetzt? Ohne Brille kann ich das wahrscheinlich unmöglich lesen.
Okay.
Kannst du
nur meine Brille.
Machen wir so?
Okay. Ja, also machen wir das. Ich kann die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mitlesen vielleicht. Vervollständige folgende Sätze.
Ups.
Mein bestes, unnützes Talent.
Ach Gott. Mein...
Hat nur nützliche Talente, der Mann.
Nein, ich fürchte, ich hab gar keine. Also, wenn die Schauspielerei nicht mein, oder das Theater nicht mein Talent ist, dann bleibt wenig übrig. Delfinschwimmen.
Delfinschwimmen.
Hm. Also das kann ich jetzt nicht gut genug, als dass es, aber ich kann es halt so, naja, Rückenschwimmen, irgendwas mit Schwimmen.
Okay.
Hm. Also, sorry.
So, wie ist es die nächste? Vervollständige folgende Sätze. Das letzte Mal gelogen habe ich?
In diesem Gespräch nicht. Davor auch nicht. Sicher nicht lange her. Ah ja, da war irgendwas vor kurzem. Ich habe eine Tätowierung, so eine Piratentätowierung. Und mein Sohn hat mich gefragt, warum ich die habe. Und ich habe ihm gesagt, ich war früher Pirat. Und das ist, also ich habe ihn richtig angelogen. Ich habe das auch, das kann ich ihm doch nicht erzählen, aber er fand das so cool, also noch in dem Alter, wo er das glaubt. Schau mal, wie lange er das glaubt. Und ich habe ihm dann richtig im Detail erzählt, dass ich, bevor ich Papa geworden bin, Captain auf einem Schiff war und zuerst aber in der Kombüse gearbeitet habe und so. Also richtig im Detail. Er fand das super. Und ich habe es natürlich erfunden.
Wirklich? Und die große Schwester hat da irgendwie widersprochen und gesagt, das ist ein Blödsinn, was der Papa erzählt?
Und die war nicht dabei.
Oh, das war dein Glück.
War mein Glück.
Die nächste. Ich bitte um den Zettel.
Oh, ich muss das jetzt ausspucken. Das ist ja big süß. Das nimmst du mir nicht übel. Aber das ist ja nicht zum Aushalten. Also, es ist ein wunderschönes Retro-Teil, aber das, boah. Wir wollen ja nicht lügen hier.
Vielleicht ab jetzt ein bisschen weniger gequält. Die Chancen stehen gut.
Geht's?
Ja. In meinem Kühlschrank findet man immer?
In meinem Kühlschrank gibt es immer... so eine Schüssel mit Kaffeepulver, damit der Kühlschrank frisch bleibt. Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass es dann frisch bleibt.
Mhm. Ja. Ich kenne das, dass der Geruch irgendwo von Kasteln wegkommt.
Ja, meine ich. Ja, genau. Ja.
Ah, okay.
Ja, naja, im Kühlschrank auch.
Den Geruch wegnimmt, neutralisiert
das dann
oder so.
So eine Frische eventuell vortäuscht. Ja.
Okay. Aus diesem Fehler habe ich am meisten gelernt.
Liebe auf den ersten Blick.
Wie meinst du?
Ja, das ist
gibt's
ein Fehler.
Nicht?
Na, es gibt schon, aber es gibt schon, aber man muss sehr aufpassen. Das ist.
Okay, also eher.
Also ich persönlich muss sehr aufpassen.
Das möchte ich mir gerne abgewöhnen.
Zucker.
Okay, deshalb auch.
Ja, aber es ist hoffnungslos. Aber das war jetzt eine Überdosis. Das war ja.
Welchen Zucker magst du?
Also alles.
Schokolade und so.
Ja, Schokolade. Schokoladeneis, Schoko, Schokolade.
Okay. Du hast es geschafft, nicht nur den Kaugummi, sondern auch das Gespräch. Das hat mich unheimlich gefreut. Schön, dass du da warst.
Ja, mich auch.
Ich wünsche alles Gute für alle Projekte, die kommen, und ins Bronski und Grünberg werde ich auf jeden Fall gehen.
Ja, das würde uns freuen, natürlich.
Danke, Alex.
Danke. Das hat in den Niedersachsen Spaß gemacht.
Ja. Ja. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.